Gerade erst haben wir Olympia 2024 in Paris hinter uns gebracht und die Frage nach der Nachhaltigkeit im Sport wurde wieder einmal nicht mit einem großen Wurf beantwortet. Aber es stehen viele kleine Dinge im Raum, etwa die Rolle von Vielfalt und Diversität im Sport, die Rolle des Sports als Klebstoff für gesellschaftlichen Zusammenhalt oder als Indikator und Katalysator für gesellschaftlichen Wandel und natürlich das Sponsoring, bei dem Nachhaltigkeit vielleicht noch nicht die Rolle spielt, die es spielen könnte. Und heute wollen wir uns darüber mit jemandem unterhalten, der all das im Auge hat. Bleibt dran, es wird spannend.
Grüne Wiese, der Podcast von SAME, Consulting by Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.
Und damit herzlich willkommen bei SAME Grüne Wiese, dem Podcast für nachhaltiges Unternehmertum. Ich bin Andreas Winterer, Senior Advisor und Podcaster bei SAME Consulting bei Utopia. Und im heutigen Podcast hören Sie mich gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Maike Gebhardt, Geschäftsführerin bei der Utopia GmbH und langjährige Expertin für Nachhaltigkeitskommunikation, sowie Lotte Schmidt, Director Sustainability Consulting bei der Utopia GmbH und Sportlerin und Bergsteigerin, wie ich zufällig weiß. Ja. Und ihr macht beide auch noch andere Sportarten. Hallo Maike, hallo Lotte.
Hallo Andreas und hallo Jana.
Hallo Andreas, hallo Jana.
Gemeinsam wollen wir mal in die Welt des Fußballs und des Sponsorings eintauchen und hören, wie es da um die Nachhaltigkeit bestellt ist. Und da haben wir das Glück, einen ganz besonderen Gast zu haben, nämlich Jana Bernhardt, Geschäftsführerin von S20, des Sponsors Voice e.V. Sie ist seit 20 Jahren im Sportmanagement und Sportmarketing tätig und engagiert sich auf vielfältige Weise für mehr Vielfalt, insbesondere im Fußball, zum Beispiel DFL und Bundesliga International. Derzeit sitzt sie dazu im Beirat von Fußball kann mehr, einer Interessenvertretung für mehr Diversität im Profifußball, und ist unter anderem Geschäftsführerin der Sponsorenvereinigung S20, des Sponsors Voice. Hallo Jana, dass du bei uns bist.
Hallo, schön Maike, Lotte und Andreas mit euch hier zu sein. Ich freue mich.
Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus, nämlich du warst bis vor kurzem Geschäftsführerin von Fußball kann mehr und bist da jetzt in den Beirat gewechselt. Was kann Fußball denn mehr?
Also wir glauben, dass Fußball wesentlich mehr zur gesellschaftlichen Veränderung beitragen kann, als das bisher der Fall war. Zum Beispiel eine größere Vielfalt in Entscheidungsgremien, Management-Funktionen. Wir haben als Beispiel derzeit 3% Frauen in Führungspositionen bei 150 Management-Funktionen in der ersten und zweiten Bundesliga. Das ist doch schon sehr, sehr gering. Und es gibt auch andere Diversitätsdimensionen, die im Fußball wesentlich unterrepräsentiert sind. Es gibt zum Beispiel auch kaum internationale Profile. Es gibt 99% der Profile mit deutscher Staatsbürgerschaft, und daher sind die Trends in anderen Wirtschaftsbereichen natürlich ganz anders, so im Schnitt mit 30-35% Vorstandsmitgliedern im DAX, die nicht deutscher Herkunft sind, ist da im Sport doch schon in den Managementfunktionen einiges zu tun.
Jetzt bin ich ja mal uralt schon, und als ich klein war, was sehr lange her ist, da war Fußball noch so ein richtiges Männerding. Da wurde, und da erinnere ich mich wirklich lebhaft daran, im Garten die Glotze aufgestellt und die männlichen Experten saßen herum. Ich war ganz klein, fand das ganz toll, was die alles wussten und fieberten mit und wussten alles besser, und die Frauen haben sich irgendwie ums Grillen oder ums Kochen und keine Ahnung was gekümmert, also sehr, sehr retro. Und da denke ich, es hat sich schon sehr viel verändert. Und das gibt mir ja irgendwie auch den Glauben zurück, dass sich viel verändern kann. Ist Fußball oder Sport, also zum Beispiel auch die Präsenz, die für mich subjektiv wahrgenommen von Frauenfußball, und ist Fußball, Sport allgemein etwas, wo wir die Entwicklung von Vielfalt und gesellschaftlicher Transformation so ein bisschen vorwegnehmen, oder hinkt es eher so ein bisschen hinterher?
Ich glaube, es gibt immer noch diese Situationen, wo Menschen zusammenkommen und sich vor einem Fernsehgerät versammeln, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster geschlechtlicher Identitäten oder sonstige Dinge. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es das weitergibt. Das stärkt ein Gemeinschaftsgefühl, das stärkt Identität auch für ein Land. Haben wir jetzt gerade bei der Euro wieder gesehen, wie sehr man da einfach ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Und das ist wahnsinnig schön. Es stärkt die Integration und Inklusion. Die klassischen Werte des Sports wie Fairplay, Respekt, internationale Verständigung, Miteinander, sind alles Themen, für die der Sport steht und die sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren schon sehr stark entwickelt haben. Und dennoch gibt es eben bezogen jetzt, wenn wir auf diese Managementfunktionen gucken, einen sehr großen Weg, den es noch zu beschreiten gibt, einfach um mehr Gleichberechtigung und auch um mehr Diversität herzustellen.
Mein Eindruck wäre so ein bisschen, dass eigentlich im Fußball mehr über das Thema gesprochen wird, als wirklich umgesetzt wird oder vielleicht auch parallel zum Fußball. Ist das nur mein Eindruck? Also wird mehr darüber gesprochen, als wirklich getan wird?
Ich finde das immer erstaunlich, weil auf dem Platz beispielsweise stellt sich ja ein anderes Bild dar, ne? Wenn man in die Fußballmannschaften schaut, sowohl bei Frauen als auch bei Männern ist da ein wahnsinnig diverses, also jetzt rein von den Hintergründen her oder von den Nationalitäten her, ein wahnsinnig diverses Bild zu sehen. Aber eben bezogen, und das ist ja auch der Aspekt, auf den wir mit Fußball kann mehr primär eingehen, bezogen auf die Managementstrukturen ist es da eben nicht so. Also wenn wir über die besagten 3% der Frauen in operativen Führungspositionen sprechen in der ersten und zweiten Bundesliga und dagegen börsennotierte Unternehmen setzen, die schon bei 19,3% sind oder auch bei Funktionen 10% Aufsichtsräte in der Bundesliga zu haben, die rein weiblich sind und dagegen einen fast 37%igen Anteil auch da wieder bei börsennotierten Unternehmen, dann haben wir da einfach einen extrem langen Weg zu gehen. Das sind so Aspekte, die man einfach wirklich vorantreiben muss, gezielt auch mit Maßnahmen versuchen muss zu verändern, damit sich eben diese Diversität, die sich auf dem Platz häufig findet, auch in den Managementstrukturen findet. Denn ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, es gibt zigtausend Studien, die belegen, dass diversere Gremien und diversere Führungsstrukturen bessere Entscheidungen treffen und das sollte sich dann eben auch dort abbilden.
Jetzt finde ich die Zahl, die du genannt hast, eigentlich ziemlich erschreckend. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Kluft so groß ist. Woran liegt es denn?
Ich glaube, das liegt daher, dass die Zuschreibung von Menschen, die in diesen Managementfunktionen arbeiten, bisher immer war, du musst Fußball gespielt haben, um dich auch zu qualifizieren für eine Managementfunktion in dem Verein. Das ist eine Ursache. Die andere Ursache ist, dass es einfach auch diese gläserne Decke, die es sicherlich an ganz vielen Stellen gibt, auch im Sport gibt. Es sind sehr stark gewachsene Machtkonstrukte, die man auch unfassbar ungern aufgibt. Ein weiterer Grund ist die Struktur des Sports, die eben sehr, sehr speziell sind. Es gibt ja sowohl Funktionen, in die man auch reingewählt wird und dann ist es ein bisschen vergleichbar mit der Politik, ne? Es gibt ja auch auf solchen Wegen häufig mal, dass Positionen besetzt werden, wo man dann Gefallen schuldet und wo dann eben auch wieder nachgezogen wird aus dem eigenen Netzwerk. Und wenn Netzwerke halt sich dann aus Männerkreisen, in dem Fall beziehe ich mich jetzt einfach mal auf diese Dimension, bestehen, dann ziehen die natürlich auch weitere Männer wieder nach. Das ist ganz klar. Und wenn man dann sagt, ja, hast du eine Idee zur Besetzung von der und der Position, dann rekrutiere ich aus meinem eigenen Umfeld und dann kann das eben dann zu diesen Situationen führen, die wir gerade haben und die Realität sind im Fußball.
Wie bist du denn eigentlich in diese dann ja doch ziemlich männerdominierte Welt reingerutscht und warum wurde das Thema Vielfalt zu deinem Thema?
Ich bin über den Sport in diese Situation reingekommen. Also ich habe eben sehr lange im olympischen, paralympischen Umfeld gearbeitet, habe da die deutschen Häuser bei Olympischen, Paralympischen Spielen verantwortet, von 2008 Peking bis zu Sochi 2014. Und auch da habe ich im Sport schon festgestellt, es gibt häufig mehr Männer in Managementfunktionen, aber das war kein so ein extremst ungleiches Feld. Also wir hatten bei uns bei der Deutschen Sportmarketing einen männlichen Geschäftsführer, aber in der Ebene darunter als Head-Offs waren wir 3 Frauen und ich glaube sogar 2 Männer. Also das war schon recht ausgeglichenes Gefüge. Und als ich dann zur DFL und zur Bundesliga International gewechselt bin, ist mir eben dieses Ungleichgewicht, insbesondere in Managementfunktionen und dann auch in den Kontakten mit den Vereinen, die ich ja immer hatte, aufgrund der Funktion in der DFL, wahnsinnig präsent geworden, weil da bestand einfach meine Realität aus einem Alltag mit 15 Männern, Jana, 38 Männern, Jana und mein Highlight war mal ein Meeting, bei dem waren 58 Männer und ich war die einzige Frau. Und das fällt dir dann natürlich schon auf. Und das eine ist in der eigenen Organisation, aber dann eben auch in den angeschlossenen Vereinen, dass sich das ebenso abbildet. Ich habe dann eben mit 9 sehr besonderen Frauen Fußball kann mehr gegründet. Stellvertretend dafür steht ja auch Katja Kraus, ehemalige Vorständin beim HSV, Claudia Neumann, Almut Schuld, Gabi Papenburg, alles Frauen, die im Fußball und im Sport eben sehr spezielle Karrieren auch gemacht haben und immer auch die eine von vielen waren. Und wir haben uns zusammengefunden aufgrund eines Beitrags, den eben Claudia gemacht hat. Viviana Steinhaus war auch noch dabei in diesem Beitrag und haben gesagt, dieses Ungleichgewicht wollen wir so nicht stehen lassen. Und wir wollen, dass sich eben etwas verändert. Wir kennen den Fußball alle aus dem eigenen Arbeiten heraus. Und wir glauben, wir wissen, was es braucht, um eben auch diese Veränderung mitzugestalten. Denn zu Beginn im ersten Jahr von der Gründung der Initiative waren wir sehr stark Stimme für mehr Diversität in Führungsstrukturen und haben dann nach einem Jahr auch gesagt, wir gründen jetzt eine gemeinnützige GmbH, um auch den Clubs wirklich die Angebote zu machen, dass sie Diversitätsstrategien erarbeiten und das abgestimmt auf dieses eben sehr spezielle Sportkonstrukt eben auch die Situation zu verändern und dass wir mehr Frauen sowohl in den Organisationen entwickeln als auch von anderen Branchen diese Zugänglichkeit vom Fußball offensichtlicher zu machen und auch einfach ja anders zu gestalten, damit eine Frau auch dieses Gefühl hat, ich möchte im Fußball arbeiten.
Die Frage stelle ich mir jetzt so ein bisschen bei dir. Macht es denn da noch Spaß, da zu arbeiten? Also wenn du so viel Widerstand hast, wenn du eine Jana unter 58 Männern bist, wo nimmst du die Motivation her, da ständig gegen den Strom zu schwimmen? Und ist der Widerstand, der dir entgegenschlägt, ist es halt eine natürliche Trägheit von halt Männern, die darüber jeweils nicht nachdenken? Oder sind da auch Leute, die wirklich aktiv Widerstand leisten und sagen, ich will das nicht?
Also es macht immer noch Spaß und ich werde dieses Thema auch niemals aufgeben, weil es eben so wichtig ist und weil das ja auch ein Weg ist, den man beschreiten muss. Wir können ja, so gern wir es würden, von heute auf morgen das nicht sofort verändern. Von daher werden wir sicherlich langen Atem brauchen, das Ganze auch zu verändern. Und es ist ja auch nicht so, dass diese 58 Männer, mit denen ich dann beispielsweise in einem Raum saß, dass das schlechte Menschen sind. Ganz im Gegenteil. Ich habe wahnsinnig gerne mit jedem von diesen Menschen zusammengearbeitet. Es ist ja immer nur die Unwucht, die dazu führt, dass einfach die du dann halt immer die Frauenmeinung bist, ne? Oder dass es halt dann eben natürlich auch darum geht, zu sagen, man hat andere Sichtweisen, ne? Wir haben andere Sichtweisen auf bestimmte Dinge und sich dann auch da durchzusetzen in so großen Gruppen, das ist schwieriger und dann hängt es ja auch immer davon ab, wie ist die Frau, die in so einem Kreis ist mit sehr, sehr vielen Männern, eben auch selbst drauf und wie nimmt sie auch diese Situationen an und wie versucht man dann eben diese Veränderungen oder eben auch diese klimatischen Veränderungen irgendwie positiv zu gestalten. Und es gab auch in diesen Gruppen immer Männer, die gesagt haben, mir fällt das ja selber auch auf und ich finde das selber nicht gut. Und ich glaube deswegen, es gibt viele Überzeugte, die im Fußball arbeiten, die eben auch sagen, wir möchten eine Veränderung und wir möchten das auch so gar nicht haben. Und die Struktur muss sich aber eben verändern, damit dann auch ein anderes Bild irgendwann sichtbar werden kann.
Derzeit ist die Struktur ja noch so ein bisschen, wie sie ist, mit den Prozentzahlen, die du genannt hast. Und es gibt ja auch so kritische Marken. Ich habe ja einen 30%, wo man sagt, dass die positive Wirkung eines diversen Gremiums erst möglich ist und sich entfalten kann. Kann es sein, dass es daran liegt, dass das Thema Nachhaltigkeit in seinen vielfältigen Aspekten, auch dem ökologischen, deswegen noch nirgendwo auf irgendeiner Top-Agenda ist, weil es einfach noch zu wenig Diversität einfach in den jeweiligen Strukturen gibt?
Das finde ich schwierig zu beantworten, weil ich habe keine Zahlen, die belegen, ob jetzt mehr Frauen auf Nachhaltigkeitsthemen arbeiten. Vielleicht gibt es die, aber das wüsste ich jetzt nicht. Ich kenne viele sehr engagierte Männer, die das Thema Nachhaltigkeit auch in den Clubs tragen und auch fördern und sich einsetzen und sehr engagiert sind. Ich glaube einfach, dass der Sport bisher, wenn man ihn jetzt, es hinkt ja eh ein bisschen, den Sport mit dem DAX jetzt beispielsweise zu vergleichen, ne? Aber natürlich gibt es im DAX und in der Wirtschaft sehr viele auch Regelungen und Regularien und Gesetze, die erfüllt werden müssen. Und denen unterlag der Sport bisher eben eher nicht. Und wo ist dann auch der Druckpunkt, eben etwas zu erfüllen, wenn es, also es gibt den Druckpunkt einfach nicht, um diese Veränderung auch nach vorne zu bringen.
Wäre denn Nachhaltigkeit ein Thema, das auch unter das Dach von Fußball kann mehr gehört?
Also wir sind mit Fußball kann mehr jetzt vor etwa 2 Jahren gestartet, haben da schon einen unglaublichen Wachstumsweg hingelegt, arbeiten mittlerweile mit 8 Clubs aus der ersten und zweiten Liga und mit der DFL und haben uns eben erstmal fokussiert auf das Thema Diversität und da auch auf das Thema Geschlecht, weil wir einfach ein kleines Startup sind, die sich jetzt schon einen guten Wachstumsweg hingelegt hat. Aber ich glaube, bei uns geht es zunächst darum, uns mal zu stabilisieren, die Strukturen zu etablieren. Und dann können wir mal sehen, was so unser Weg ist in den nächsten paar Jahren, was da dazu kommt. Das, glaube ich, ist aber auch gesünder, wenn man das Schritt für Schritt macht und sich nicht gleich alle Themen der Nachhaltigkeit versucht zu verschreiben, weil dafür ist Nachhaltigkeit aus meiner Sicht einfach auch ein viel zu großes Feld. Und da braucht es auch an vielen Stellen so dezidierte Expertise, dass wir uns da auch nicht als kleines Unternehmen überfordern wollen.
Also Jana, damit haben wir ja fast schon eine Steilvorlage. Wir haben jetzt über Nachhaltigkeit gesprochen und damit können wir gewisserweise jetzt deine Hüte wechseln, nämlich von Fußball kann mehr rüberwechseln zur S20, The Sponsors Voice. Das ist ein Zusammenschluss namhafter in Deutschland aktiver Unternehmen, die im Sportsponsoring aktiv sind. Und wie wichtig so ein Instrument ist wie Sportsponsoring, mir war das gar nicht bewusst, zeigen doch einige Zahlen. Wenn man schaut, in Deutschland 3,5 Milliarden Euro werden für Sponsoring im Bereich Sport ausgegeben. Aber bevor wir einsteigen und mit dir über S20 und Nachhaltigkeit reden, kannst du uns mal einmal kurz erzählen, was macht eigentlich S20 genau? Was ist das? Also ich lese das, aber so ganz verstehen, genau was tut ihr da eigentlich, wenn du das den Hörerinnen und Hörern einmal erzählen könntest?
Sehr gerne. Wir sind eine Interessensvertretung, die sich aus unterschiedlichen Mitgliedern zusammensetzt. Also bei uns sind einige der DAX-Konzerne beispielsweise wie Adidas, Allianz, Bayer, SAP, Telekom. Aber wir haben eben auch Mittelständler und Familienbetriebe, als Beispiel Fiesmann, Warsteiner. Wir haben die DKB, die Hypo Vereinsbank noch dabei. Und unser Ziel ist es, Sponsoring mit all seinen Facetten, dazu gehört Sport und auch Entertainment, weiter zu professionalisieren. Also unsere Mitglieder sind aus ihren eigenen Partnerschaften heraus, setzen sie sehr viele Trends, führen mit den Partnern Digitalisierungsinnovationen durch oder unterstützen mit Technologien und haben einfach ein wahnsinnig hohes Know-how, weil sie oftmals auch schon sehr, sehr lange in diesem Sponsoring-Umfeld tätig sind. Und das vereinen wir dann, um unterschiedliche Themengebiete anzuschauen und gemeinsam zu beleuchten.
Du sagst unterschiedliche Themengebiete. Ist Nachhaltigkeit ein Themengebiet oder wo spielt die Nachhaltigkeit bei S20 eine Rolle?
Genau, also wir fokussieren uns auf relevante Themen, diskutieren die. Wir haben jetzt jüngst ein großes Themengebiet, da geht es um den ganzen Medienkonsum. Wir haben viele rechtliche Fragestellungen, die wir angehen. Die Zukunft des Wintersports, Frauen im Sport, könnte man jetzt beides auch als Themen unter die Nachhaltigkeit hängen. Und dann eben auch eine Arbeitsgruppe, die sich sehr stark um dieses Nachhaltigkeitsthema kümmert. Und das übrigens, und das finde ich sehr bemerkenswert, auch schon seit 2008. Also das ist tatsächlich schon sehr, sehr lang. Wir haben es damals, hieß es vielleicht nicht Nachhaltigkeit, sondern hieß es noch Corporate Responsibility oder danach Corporate Social Responsibility. Aber im Prinzip geht aus diesem Feld das ganze Nachhaltigkeitsthema hervor.
Jetzt hast du ja schon einige verschiedene Themenbereiche angeschnitten, mit denen ihr euch beschäftigt bei S20. Im Sport wird ja oft der Fokus, wie wir auch schon eben bei der Einleitung gehört haben, auf Soziales, Diversität, Inklusion gelegt. Ihr beschäftigt euch auch noch mit vielen Governance-Fragen, wie es sich jetzt angehört hat. Wie definiert ihr denn Nachhaltigkeit bei S20? Also was sind Was ist eure Definition der ökologischen Nachhaltigkeit? Orientiert ihr euch an den drei Säulen ebenso, wie auch Unternehmen das machen?
Ja, genau. Also für uns sind auch alle drei Dimensionen relevant, sozial, ökonomisch und ökologisch.
Und habt ihr verschiedene Positionen zur Nachhaltigkeit? Du hast ja auch schon erzählt, es sind viele verschiedene Unternehmen bei euch in dem Verein, die gebündelt sind. Es ist ein relativ heterogener Haufen, verschiedene Branchen, verschiedene Größen, alle natürlich mit dem gemeinsamen Ziel. Gibt es da eine gemeinsame Position, die ihr zum Thema Nachhaltigkeit habt?
Ja, du hast es richtig angesprochen. Es ist ein wahnsinnig breites Portfolio an Mitgliedern und alle eint, dass sie sich sehr stark im Sponsoring und in Partnerschaften engagieren und eben auch das Thema Nachhaltigkeit mitdenken und in die Partnerschaften integrieren oder perspektivisch integrieren möchten. Und das passiert eben auf die ganz unterschiedlichste Art und Weise, weil natürlich auch jedes Unternehmen eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie hat und unterschiedliche Nachhaltigkeitsziele verfolgt und auch mit dem Sponsoring ganz individuelle Ziele erreicht werden sollen. Und da geht es beispielsweise darum, dass CO2-neutrale Logistik angestrebt wird, Veränderung von der Produktion von Merchandise oder Wegwerfartikel, aktive Forderung an die Rechtehalter, Nachhaltigkeitskonzepte vorzulegen, die es zum Teil eben auch in der Vergangenheit noch nicht gab, und gemeinsame Aktionen zu den Themen einfach auch aufzusetzen und diese dann auch zu leben. Das ist das Entscheidende und die Einigkeit, die da bei allen unseren Mitgliedern besteht.
Was ich super spannend finde, ist, ne, wenn ich mir S20 angucke, dann ist das ja wirklich so das Who is Who der deutschen Marken, der deutschen Unternehmen da drin. Und viele von denen kapitalmarktorientierte Unternehmen, folglich greift ja bei denen auch in den letzten Jahren vermehrt die ganze Nachhaltigkeitsregulatorik mit dem Ergebnis, dass Nachhaltigkeit, was ja über Jahre auch in Unternehmen eher so freiwillig betrieben wurde, jetzt eben zur Pflicht wird und entsprechend sehr professionelle Strukturen aufgebaut werden, Nachhaltigkeitsmanagement aufgebaut wird, sich ambitionierte Ziele gesetzt werden. Das heißt, Nachhaltigkeit spielt wirklich eine immer strategische Rolle in den Unternehmen. Viele Unternehmen fangen auch an, über Nachhaltigkeit dann zu kommunizieren, weil sie sagen, naja, wenn ich den Aufwand hier schon betreibe, dann will ich das auch entsprechend kommunizieren. Und dann guckt man zum Sport rüber, wo genau diese Unternehmen unterwegs sind, und dann findet sich da ja noch relativ wenig davon. Wie erklärst du dir das, dass diese Themen, die auf der einen Seite so stark inzwischen strategisch verankert werden in Unternehmen, sich doch im Sport erst als wenn bestenfalls zartes Pflänzchen zeigen?
Also ich glaube, es ist ein bisschen anders. Ich glaube, das zarte Pflänzchen ist an ganz vielen Stellen schon zu einer ausgewachsenen Pflanze gewachsen. Es wird nur noch zu wenig darüber geredet an vielen Stellen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen, die mit den Rechtehaltern daran arbeiten, ihre Sponsorings nachhaltiger zu gestalten. Die Herausforderung ist es, dass es eben immer Parteien sind, die das gemeinsam vorantreiben müssen, um es dann eben auch kommunizieren zu können. Und ich glaube, was bisher auch eine Schwierigkeit war, ist, dass es an vielen Stellen eine Datengrundlage gefehlt hat. Diese Datengrundlagen haben die Wirtschaftsunternehmen häufig schon vorliegen, weil sie eben aufgrund der gerade genannten Vorgaben das schon erarbeiten mussten. Und der Sport ist gerade mittendrin oder hat das an manchen Stellen auch getan. Und die Kommunikation folgt ja erst darauf. Also es ist, man sollte ja tunlichst in dem Nachhaltigkeitsumfeld nicht kommunizieren, wenn man nicht eben auch Referenzzahlen hat, auf die man sich dann beziehen kann. Und ich glaube, das hat jetzt einfach auch ein bisschen Zeit gebraucht, diese Datengrundlagen erstmal alle zu schaffen und dann in die Kommunikation zu gehen. Dass an vielen Stellen wir da auch gemeinschaftlich aufs Gaspedal müssen, das, glaube ich, steht außer Frage.
Ich frage mich ja auch ganz ehrlich, ob es da in Teilen einen Zielkonflikt gibt oder vielleicht einen antizipierten oder vermuteten Zielkonflikt. Ne? Ich meine, auf der einen Seite hast du im Sport ja die Besonderheit, dass Fans eine ganz hohe Loyalität haben zu ihren Vereinen. Insofern hätten Vereine ja durchaus die Chance, da richtig Influencer zu sein und für dieses Thema Botschafter zu sein. Und auf der anderen Seite soll Sport ja Spaß machen, ne? Und soll abseits des anstrengenden Berufsalltags stattfinden. Und dann denkt man so, oh, jetzt mit Nachhaltigkeit, also Frage eher, ne? Also siehst du da Zielkonflikte oder siehst du die Chancen größer? Wie ist da so dein Blick auf das kommunikative Potenzial, das gerade wirklich ja der Profisport hat, um Nachhaltigkeitsthemen zu multiplizieren?
Also ich sehe da mehr Chancen drin. Ich glaube, es geht einfach darum, die ausgearbeiteten Strategien und die Maßnahmen eben auch so zu vermitteln, dass sie in der Gesellschaft ankommen. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem in dem ganzen Nachhaltigkeitsumfeld. Das Thema ist so unfassbar komplex und daraus so snackable Content zu machen, Dinge, die der Mensch in der Gesellschaft draus leicht aufnehmen kann, das ist aus meiner Sicht eine riesengroße Herausforderung, immer bei solchen komplexen Themen. Das ist bei einem anderen komplexen Thema wie der Digitalisierung auch nicht unbedingt anders. Und darum geht es aus meiner Sicht.
Wie groß ist denn die Chancen, dass sich da einzelne Sportler auch mit assoziieren? Weil ich meine, in der Tat, snackable, aber auch bei anderen Themen, die gesellschaftliches Engagement betreffen, hat man ja abseits jetzt der Vereine häufiger mal den Effekt, dass einzelne Sportler sich mit Themen assoziieren. Wie siehst du denn da die Chancen? Und noch tun es ja nicht so viele, sich mit Klima oder so zu verbinden, sondern sind es doch noch sehr, sehr wenige.
Ich glaube, auch das ich sehe das auch eher als Chance, weil es auch immer mehr Sportler gibt, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen und für die es, Beispiel Wintersportler, für die ist der Klimawandel, die erleben den Klimawandel in ihrem Alltag ständig. Also, und deswegen ist es auch für sie sehr wichtig, dass eben auch der Skisport entsprechende Maßnahmen ergreift, damit eben die Grundlage ihres Berufes nicht gefährdet ist. Und ich glaube, es gibt auch heutzutage schon Sportler, die sich für viele Themen einsetzen. Es gab immer in der Vergangenheit sehr viele Sportler schon, die sich in sozialen Themen massiv engagiert haben. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch immer mehr, die eben diese ökologischen Themen aufgreifen. Aber es muss halt auch zu den Menschen passen. Also ich glaube, dass diese intrinsische Motivation und dafür zu stehen und dafür einzustehen, die muss beim Sportler selbst liegen. Die kann er nicht aufoktroyiert bekommen von irgendeinem Verein, dann ist es auch unglaubwürdig. Und zum anderen muss man auch mal sagen, dass ein Sportler, auch das ist ein Fulltime-Job, ne? Also dass ein Sportler währenddessen sich jetzt noch in der Tiefe mit der ökologischen Nachhaltigkeit beschäftigt, kann es sein, aber würde ich jetzt auch nicht als Herausforderung an den oder als Anforderung an den Sportler stellen, sondern oftmals sind es dann ja auch, man sieht das an Menschen wie Felix Neureuther oder eben auch an ein paar, die aus dem Motorsport kommen, die machen das dann nach der Karriere. Und auch das, finde ich, ist ja ein wichtiger Hebel und das ist toll, wenn es eben Sportler gibt, die sich für diese Themen auch engagieren.
Das finde ich einen super spannenden Gedanken, vor allem, wenn man sich auch mal überlegt, bei großen Sportereignissen, bei wirklich bekannten Sportlern sieht man ja auch immer mehr Statements, tatsächlich, wie du auch gesagt hast, viel zu den Themen Diversität, Gleichheit, soziale Inklusion. So wirklich viele Sportler, die ein Statement zum Thema Klimawandel, ökologische Nachhaltigkeit gemacht haben, ist zumindest in der Wahrnehmung noch nicht so ganz da. Ist es vielleicht auch ein Gedanke, dass es zum einen natürlich zu dem Sportler passen muss, auf der anderen Seite, es muss snackable Content sein. Das heißt, die Leute, also die Fans, die Zuschauer, müssen Verständnis für das Thema haben. Ist es dann vielleicht auch so, dass manchmal auch Sportler vielleicht den Fans zu wenig zutrauen, ihren Followern tatsächlich?
Das glaube ich nicht. Ich glaube vielmehr, wie du es gerade beschrieben hast, es ist einfach eine wahnsinnige Herausforderung, in den Medien einen Platz für die Themen zu finden. Denn ich sag mal, die Berichterstattung rund um den Sport, da geht es einfach um sportliche Ergebnisse und um die Sportberichterstattung. Und dann noch vielleicht eher um so vermeintlich klamourösere Ereignisse, Aber das Nachhaltigkeitsthema ist einfach nicht glamourös in dem Sinne und deswegen auch umso schwieriger, da überhaupt Räume zu finden, in die man als Verein oder auch als Sportlerin irgendwie auch reinstoßen kann. Das ist, glaube ich, einfach auch eine große Herausforderung. Und die Aufmerksamkeitsspanne von uns allen, nicht nur von der jungen Generation, von uns allen, die ist sehr, sehr, sehr viel geringer geworden, als das noch in der Zeit war, von der Andreas vorhin sagte, mit der Lagerfeueratmosphäre. Da haben wir uns einfach auch alle verändert.
Wenn wir uns jetzt noch dazu mal die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung anschauen, die setzt das Thema Nachhaltigkeit ja auch ordentlich unter Druck, ne? Und wir wissen auch aus unserer Utopia-Studie, die wir gemacht haben, dass schon so ein bisschen so eine Klimamüdigkeit da ist. Hatte natürlich auch viel mit Diskussionen ums Heizungsgesetz zu tun. Aber vor allen Dingen sehen wir überall, dass die Preissensibilität zunimmt. Und wir erleben das bei Utopia auch, dass Werbekunden sagen, sie setzen jetzt gerade thematisch eher auf das Thema Preis als auf das Thema Nachhaltigkeit. Entsprechend hast du den Eindruck, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, Nachhaltigkeit als Thema auch im Sportmarketing aufzugreifen, oder sind wir nicht eher an den Punkt, dass die Menschen ganz besonders, weil sie so viele Alltagssorgen empfinden, ganz besonders unterhalten werden wollen? Ich erinnere mich an ein Gespräch zwischen uns beiden, wo du auch sagtest, so Signale aus der S20 gerade eher, sind das die richtigen Zeiten für das Thema Nachhaltigkeit? Wie nimmst du so die, sag mal, Gesamtstimmung war im Kontext der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung?
Ich glaube, dass es momentan die wirtschaftliche Entwicklung natürlich dazu führt, dass sowohl Sportorganisationen unter Druck stehen. Es gibt reduzierte Einnahmen, die haben erhöhte Betriebskosten alle. Dazu kommt eine Veränderung in den Marketing-Sponsoring-Budgets, die gehen runter, es gibt Kürzungen von Budgets, es gibt rückläufige Ticketverkäufe, seit Corona noch mehr digitalen Konsum. Ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist, die Nachhaltigkeitsthemen weiter zu kommunizieren. Es muss, glaube ich, aber sehr individuell angepasst sein, eben wie man sie kommuniziert. Und wenn es dann eben langatmige Formate sind, die erklären, was ist die Strategie und was passiert in den nächsten 5 bis 10 Jahren, da haben alle schnappgeschaltet. Da hat auch ein Fan ist ja ganz häufig derjenige, der selbst auch diese Maßnahmen einfordert von den Rechtehaltern. Und daher kommt ja auch der Druck. Aber es geht eben auch darum, wie macht man eben die richtige Kommunikation in eben, wie du gesagt hast, gerade in diesen Krisenzeiten? Das ist eine absolute Herausforderung.
Hängt wahrscheinlich auch ganz stark von der Sportart ab, ne? Wenn ich jetzt einerseits merke beim viel, wenn ich dich frage, eher den Fußball im Blick, ne? Und wo ich echt denke, boah, da ist der Weg ja auch thematisch weit, weil nicht gelernt. Du hast eben von Snackable gesprochen, aber auch erstmal, außer dass vielleicht man gelernt hat, dass es jetzt nicht mehr überall Plastikbecher gibt, ist sonst der Weg eigentlich zur Nachhaltigkeit weiter, als wenn ich jetzt im Wintersport bin, wo ja offensichtlich, selbst wenn ich nicht hoch nachhaltigkeitsaffin bin, ich nur den Berg hochschauen muss, um zu sehen, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, ne? Also kannst du da sagen, dass auch vielleicht jetzt in diesem, gerade dieser Zeit, ne, vor 2 Jahren waren wir ja an so einem Punkt, alle haben über Klimaschutz und Nachhaltigkeit geredet, jetzt das Thema gerade eher ein bisschen zurückgedrängt. Also kannst du sagen, dass es da auch Unterschiede gibt zwischen den Sportarten, dass du bei Fußball eher auf taube Ohren stößt, während es im Bereich Wintersport offenere Ohren gibt?
Ich glaube nicht, dass es auf taubere oder offenere Ohren hinausläuft. Ich glaube einfach, klar, es gibt bestimmte Sportarten, die sind stärker von dem ökologischen Thema betroffen, wie du es gerade gesagt hast. Fällt auch Eishockey mit den Betriebskosten von Stadien drunter, genauso wie der Wintersport eben die weißen Streifen in grünen Hängen und sowas. Aber alle Sportorganisationen, und das würde ich fast sagen, über die Sportarten übergreifend hinweg, haben das Thema sehr stark im Fokus und erarbeiten eben ihre Strategien und auch Maßnahmen, dies umzusetzen. Dass wir immer mal wieder auch Situationen haben, wo der Fan den Kopf schüttelt und sagt, hey, wie konnte denn das jetzt passieren? Ich glaube, diese Situation wird es wahrscheinlich auch immer geben in solchen Transformationsphasen. Und die sind ja auch wichtig, um da nochmal das Bewusstsein wieder zu schärfen. Hier muss sich was verändern und hier muss was getan werden. Und man darf eben nicht auf den alten, ausgetretenen Wegen weiterlaufen, weil wir als Gesellschaft diese Themen viel wichtiger nehmen müssen, als wir sie eben auch in der Vergangenheit nehmen mussten.
Wir haben jetzt ja viel von der Verantwortung der Unternehmen gesprochen, von euch eben auch als S20. Dazu gehört ja aber auch beim Sport die ganzen Vereine, die Verbände, die da noch mit drin hängen bei den Veranstaltungen, gerade jetzt, wenn wir eben auch über so Themen wie Großveranstaltungen gesprochen haben. Lass uns doch mal gerne einen kleinen Blick auf die Vereine und Verbände werfen. Was denkst du denn, wo stehen diese Vereine jetzt im Vergleich zu Unternehmen, wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, bei Unternehmen ist der Druck der Regulatorik da. Wo ist denn der Druck bei den Vereinen? Warum machen sie das Ganze und wie sieht eben der Vergleich zu den Unternehmen aus?
Genau, ich finde immer so einen ganz direkten Vergleich, der hinkt etwas, weil wir unterschiedliche Unternehmensformen und Größen haben. Und auch unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Maßgaben, ne? Also das ist ja schon mal in der Wirtschaft total komplex. Und dann kommen dazu Vereine, wo wir in Deutschland zumindest, wenn wir jetzt mal uns auf den Fußball konzentrieren, auch unterschiedliche Größen haben, aber auch noch unterschiedliche Rechtsformen und die ja auch wieder jetzt perspektivisch unterschiedlichen Regularien unterliegen. Da haben wir einmal grob die AGs, dann haben wir die ausgegliederten GmbH und Co-KGs, dann haben wir reine GmbHs und eben auch reine Vereine, die von der Rechtsform und von den Grundlagen und den Anforderungen, die an sie gestellt werden, ganz andere Grundvoraussetzungen haben und diese auch erfüllen müssen oder eben auch nicht erfüllen müssen. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Organisation, für die jetzt insbesondere CSRD relevant ist, dass die sehr, sehr aktiv sind. Und dass eben jetzt die letzten 1-2 Jahre sehr viel Ressource und auch sehr viel Zeit darauf verwendet wurde, die Datengrundlagen und auch die Voraussetzungen fürs Reporting zu schaffen. Das ist ein Kraftakt für so eine Organisation, die ja auch jetzt meistens nicht massiv große Mitarbeiterschaften haben, sondern einfach eher kleinere Organisationen sind. Es gibt aber auch anderen Unternehmen so, die unter die CSRD-Richtlinie fallen. Und es gibt einige davon, die per se schon eine intrinsische Motivation mitbringen und die gar nicht auch gewartet haben, bis es diese rechtlichen Grundlagen zu erfüllen gilt, sondern die haben schon angefangen, die haben sich schon auf den Weg begeben. Für die ist es jetzt leichter und alle anderen müssen jetzt eben ein bisschen nachholen, um eben diese Transparenz auch zu schaffen und dann auch Maßnahmen, die sie umsetzen, perspektivisch auch erklären zu können und auch die Auswirkungen davon erklären zu können.
Könnte man daraus jetzt die relativ einfach und plumpe gezogene Konklusio ziehen, dass der größte Unterschied darin besteht, wo die Vereine herkommen, also wer sich schon mit dem Thema vertraut gemacht hat und sich vorbereitet hat? Oder ist es dann doch auch wirklich ein Unterschied von der Größe, dem Organisationsaufbau und wer eben durchaus auch den regulatorischen Druck zu spüren bekommt?
Ja, also ich glaube, es gibt schon Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen Unternehmensformen und auch aufgrund der Einstellungen der handelnden Personen. Aber was ich da sehr positiv finde, ist, dass eben die DFL ja auch Vorgaben macht im Sinne des Lizenzierungsverfahrens, dass eben alle Vereine, also jetzt beziehen wir uns sehr stark auf den Fußball, ne, aber dass alle Vereine der ersten und zweiten Bundesliga diese Lizenzierungskriterien auch erfüllen müssen, um eben ihre Lizenz zu bekommen. Und wenn man da wirklich ins Detail reingeht und sieht, dass das über 120 Kriterien sind, dann ist das schon gewaltig.
120 Nachhaltigkeitskriterien oder Kriterien insgesamt?
Nachhaltigkeitskriterien, die zu erfüllen gilt. Und das ist natürlich für einen Verein, der vielleicht bisher eben diese Dokumentation auch noch gar nicht hatte, auch gar kein System, wie man das zu dokumentieren hat. Das ist ein Weg gewesen. Da sind ganz viele lange Wege gegangen. Und ich glaube, dass wir in der Zukunft auch noch sehr viel mehr sehen werden. Und das ist jetzt mal nur bezogen auf den Fußball. Es gibt aber andere Sportarten, die in dem Thema genauso aktiv sind. Und das von sich aus heraus machen, weil sie eben diesen gesellschaftlichen Wandel ja auch spüren, weil sie den Druck bekommen von den Fans oder was heißt Druck, ne? Also es ist ja auch, viel kommt auch aus ihnen selber heraus, aber natürlich, weil auch die Fans danach fragen, weil die Sponsoren danach fragen, weil die selbst auch die Medienvertreter danach fragen, also da merkt man schon, dass da der Wandel eben im Sport auch schon vor einigen Jahren angekommen ist und eben jetzt auch in diesem ökologischen und ökonomischen Thema stärker ausgeprägt wird, weil in sozialen Fragen war der Sport sowieso schon an vielen Stellen ja, weiter, würde ich jetzt mal sagen.
Hast du, da habt ihr als S20 das jetzt dann auch vermehrt mitbekommen, dass Vereine, Verbände auf euch zukommen, sodass ihr für euch auch überlegt habt, was könnt ihr eigentlich für Angebote zum Bereich Nachhaltigkeit machen?
Ja, also was wir unseren Mitgliedern anbieten, das ist, dass sie mit dem Partner zusammen ihr Nachhaltigkeitsengagement tracken können, um erstmal Punkte zu identifizieren, bei denen beide das Thema Nachhaltigkeit schon angehen, aber wie sie es eben auch noch mal besser integrieren können und damit eben auch glaubwürdiger kommunizieren können. Also ich pick jetzt mal ein Beispiel raus, einfach weil man es daran vielleicht auch besser verstehen kann. Einer unserer Mitglieder ist die Rewe Group, die sich ja schon seit 20 Jahren beim Köln-Marathon engagiert und die eben das Thema Nachhaltigkeit schon ganz lange in der Partnerschaft, ja, als Zielthema definiert haben. Und da beim Köln-Marathon gibt es eben mittlerweile regionale, zertifizierte Lebensmittel. Alles, was nicht verbraucht wurde, geht an die Tafeln und da findet noch ganz viel mehr statt. Und eben um da auch zu sehen, wo steht man denn da und wo sind vielleicht noch Punkte im Rahmen dieses Events, wo man aber doch das Thema noch besser integrieren kann und wo man es dann auch noch besser kommunizieren kann. Das ist so das Angebot, was wir in Zusammenarbeit mit der Uni Bayreuth eben unseren Mitgliedern machen. Und dazu stehen dann aber nicht wir als S20 mit den Verbänden im Austausch, sondern das machen eben bilateral unser Mitglied mit seinem Rechtehalter oder seinen Rechtehaltern. Und wir haben dann auf einer anderen Ebene von allen Mitgliedern der S20, der Arbeitsgruppen mit der VSA, das ist die Vereinigung der Sportsponsoring-Anbieter, unsere Schwesternorganisation sozusagen, das sind dann DOSB, DFB, DFL, aber auch Handballliga und so drin. Da gibt es dann eben auch immer alle 1,5 bis 2 Jahre nochmal ein Event, wo wir uns zusammen austauschen und dann eben auch nochmal über Digitalformate uns zwischen den 2 Jahren zu den Themen eben auch zusammenfinden, um auch da ja neue Impulse zu setzen, neue Erkenntnisse gemeinsam zu gewinnen und zu sehen eben, wie können wir das Thema besser entwickeln oder an, ja.
Ich glaube, gerade der Austausch, das sehen wir auch immer wieder, jetzt der etwas hinkende Vergleich zur Wirtschaft vielleicht, der ist wahnsinnig hilfreich, dass man sich zu den Änderungen, die ja wirklich auch so rasant im Bereich der Nachhaltigkeit von Jahr zu Jahr sich ändern, auszutauschen. Jetzt ist das ja eher ein Format von dem, was du beschrieben hast, was organisiert ist. Findet denn eigentlich noch zusätzlicher Austausch zwischen Sponsoren, einzelnen Vereinen, Mitgliedern statt, wo wirklich gesagt wird, gezielter Austausch zu Formaten, die gut funktioniert haben, Hilfestellungen, die erfolgreich waren?
Also wir haben immer mal Best Practices, die wir auch in unserer Runde teilen, auch international. Also wir schauen uns dann auch an, was beispielsweise die Internationale Biathlon-Union macht oder suchen da immer Ansatzpunkte, wo wir eben auch Beispiele schon haben, von denen jeder was mitnehmen kann. Also es ist ja meistens so, du hörst so eine Aktion und denkst dir, oh, das ist ja spannend oder das kann ich noch mal so betrachten. Also es geht uns sehr viel darum, eben in diesem Feld, glaube ich, geht vieles oder alles eigentlich nur miteinander und davon voneinander zu lernen ist, glaube ich, das Allerwichtigste, um einfach auch eine gewisse Pace auf das Thema drauf zu bekommen und das auch dann entsprechend zu halten.
Jetzt mal ein Perspektivwechsel, wie eine Ebene höher, wenn wir uns mal Verbände anschauen, so die großen Verbände, fangen wir an mit den internationalen, internationales Olympisches Komitee oder die FIFA. Dann sehen wir auf der einen Seite, die haben inzwischen beauftragende Agenturen und haben relativ professionelle Nachhaltigkeitsstrategien. Und dann kann man auch lesen, dass man sich natürlich zu Klimazielen committet. Und dann sind auch Veranstaltungen, die man selber vielleicht klimapolitisch zweifelhaft findet, trotzdem werden beworben als klimaneutral. Wie schätzt du das ein? Also wie ernst, du kennst da auch handelnde Akteure, wie ernst glaubst du, meinen es IOC und FIFA wirklich mit der Nachhaltigkeit?
Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass sie sich, dass sich diese großen internationalen Organisationen zu Nachhaltigkeit und gerade auch zu den Pariser Klimazielen bekennen. Denn das erhöht erstmal das Bewusstsein für die Themen weltweit. Also es sind einfach auch global agierende Organisationen, die in alle Länder dieser Welt reinstrahlen. Und dafür finde ich es wahnsinnig wichtig. Damit setzen sie auch ein Zeichen, sie demonstrieren eine Verantwortung für eben diese sozialen und ökologischen Themen. Und ja, es wird immer davon gesprochen, dass viele Initiativen eher symbolisch sind und nicht unbedingt die dringend benötigten Veränderungen mit sich bringen. Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass die Verbände eine transparente und unabhängige Berichterstattung sicherstellen. Und mit Headlines zu arbeiten, so das sind die nachhaltigsten Spiele oder das ist das nachhaltigste Event, finde ich immer schwierig, weil man sagt ja auch nicht, das ist das nachhaltigste Flugzeug. Also ich finde einfach, das passt kommunikativ eben nicht. Und da sind wir wieder bei dieser Herausforderung, also was gibt es für Grundlagen, welche klaren, messbaren Ziele werden sich gesetzt, was geht auch an manchen Stellen nicht. Weil ich kann nicht sagen, ich bin eine, wir produzieren kein CO2 bei einem Großevent. Also das sagt auch keiner. Aber das geht halt einfach auch nicht, ne? Also es ist ein Event, da gibt's Reiseemissionen, natürlich. Aber die Frage ist ja, was ist die Grundlage, was will ich erreichen und wo bin ich da hingekommen? Und das dann eben auch zu überprüfen und dann das auch dezidiert zu kommunizieren. Und da sind wir wieder bei der Herausforderung der fehlenden Aufmerksamkeitsspanne und dessen, wie kriege ich das denn leicht und in kurzen, kleinen Sätzen so kommuniziert, dass es eben dann auch wieder weltweit bei einem Publikum entsprechend ankommt. Da sind die global agierenden Verbände natürlich in einer riesen Herausforderung, so wie das auch global agierende Unternehmen sind. Ich meine, das erlebt ihr ja in eurem täglichen Arbeit auch.
Ja, ich würde sagen, die Herausforderung ist so groß und auch die Verantwortung ist so groß, ne, weil immer dieses Narrativ und wir beschäftigen uns gerade ganz viel mit dem Thema Green Claims und in dem Zuge ist ja auch die zumindest auf im Bereich der Endverbraucherkommunikation dann in Zukunft untersagt, mit diesem Begriff der Klimaneutralität von Produkten, Dienstleistungen, whatever zu werben. Und das ist ja auch das Verheerende. Ne? Machst du so eine Großveranstaltung und erzählst der Welt, sie sei klimaneutral, was sie dann am Ende vielleicht durch Kompensation auch ist. Aber de facto geht es ja eigentlich wenn wir von Paris sprechen, davon schaffen wir hier Strukturen, dass wir irgendwann auf einem 1,5-Grad-Pfad sind und das ist man im Zweifel wohl eher nicht. Ne? Also deshalb finde ich das so spannend, ne? So dass man sieht, wie viel Verantwortung auch dahinter steht, wenn man sowas erzählt. Wenn wir mal den Blick von international auf Deutschland, wo du dich ja auch besonders gut auskennst, wenn wir uns, ob es der deutsche Fußball ist oder aber auch eben den deutschen Olympischen Sportbund anguckt, hast du den Eindruck, dass man da schon deutlich weiter ist als bei den internationalen Verbänden, dass Ziele ambitionierter sind, Dinge engagierter und glaubwürdiger verfolgt werden? Sind wir da gut unterwegs in Deutschland oder sind wir da ähnlich unterwegs wie IOC und FIFA? Wie würdest du das so einstufen?
Also ich glaube, die alle drei von dir genannten haben ambitionierte Strategien. Es gibt darüber eben aber auch darüber hinaus andere Sportarten, sei es der Deutsche Skiverband, der BSD oder die Handballer, Eishockey. Alle haben eine Strategie. Ich glaube, entscheidend wird es sein, eben diese mit Maßnahmen auch zu verstetigen und dann den langen Marathon eben auch wirklich zu laufen, weil es ist halt keine Veränderung, die innerhalb von einer kurzen Zeit stattfindet. Und dadurch, dass der Einstiegspunkt im Vergleich zur Wirtschaft später war, ist natürlich auch der Weg etwas versetzter.
Wenn wir jetzt den Blick vielleicht von den Verbänden als solches hin zu einzelnen Veranstaltungen nochmal lenken. Also gerade dieses Jahr, es hat angefangen mit Handball zu Beginn des Jahres, haben wir gerade die Europameisterschaft im Fußball hinter uns. Aktuell, während wir hier sprechen, in Paris die Olympischen Spiele, die laufen, wo ich natürlich jeden Abend auch mal kurz reinschaue. Ganz allgemein, wenn wir jetzt über die einzelnen Events sprechen, wie nachhaltig werden diese denn? Also man sieht's ja, man hört es immer mehr, dass zu den einzelnen Veranstaltungen verschiedene Ziele ausgerufen werden, so etwas wie die nachhaltigste Weltmeisterschaft, die es je gegeben hat. Aber wo geht der Trend hin? Wie nachhaltig werden diese Events wirklich?
Also das, was ich vorhin schon sagte, ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, ne, das nachhaltigste Event, ich finde solche Zuschreibungen schwierig, kommunikativ. Es ist so, dass jede dieser Veranstaltungen Nachhaltigkeitskonzepte hat und dass auch ganz viele Maßnahmen angestoßen werden und auch umgesetzt werden. Dazu kommt, dass es auch die Bereitschaft gibt von vielen handelnden Personen, auch diese Maßnahmen zu erfüllen. Nehmen wir nur mal beispielsweise die Bereitschaft, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, wie bei der Euro, das jetzt gerade gegeben wird. Ob die Umsetzung dann so gelungen ist, also nehmen wir dieses Beispiel, das bleibt dann fraglich. Und ich glaube, an der Stelle kann aber auch eine Euro beispielsweise nicht die Probleme einer maroden Infrastruktur einer Bahn irgendwo lösen. Ne? Das ist dann auch eine zu große Herausforderung, die man auf so ein Event aufoktroyiert, die es eben gar nicht erfüllen kann.
Wenn wir jetzt mal von der ganz objektiven Betrachtung Vorname der Maßnahmenbereich Nachhaltigkeit und Umsetzung auch nochmal die emotionale Perspektive mit einbinden. Was denkst du denn, wie wichtig ist es wirklich, den Organisatoren das Thema Nachhaltigkeit in den Veranstaltungen zu etablieren?
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass es auch an vielen Stellen schon eine tiefe innere Überzeugung gibt, auf der das basiert, auch auf der Strategien und auch Umsetzungen und auch die Einhaltung und auch die Durchführung basieren. Und dann gibt es andere, die brauchen wahrscheinlich noch den öffentlichen Druck. Aber ich glaube, es gibt einfach keine Alternative, als sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Denn auch gerade bei Großveranstaltungen haben natürlich Reputationen in den letzten Jahren immer wieder gelitten. Und wenn man mit einer Nachhaltigkeitsstrategie an die Öffentlichkeit geht und die ernst meint und sie auch dementsprechend umsetzt, kann man damit natürlich auch wieder zu einem veränderten Bild in der Öffentlichkeit beitragen und das eben dadurch auch wieder verbessern. Dann muss es aber eben auch alles stimmig sein.
Wenn wir uns mal, wir haben jetzt ja vielleicht gerade positive Beispiele mit den Olympischen Spielen in Paris, aber wenn wir so ein bisschen weiter zurückschauen, haben wir in den letzten 2 Jahrzehnten doch auch einige internationale Großveranstaltungen, Olympische Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften, aber auch andere Ereignisse gehabt, die eigentlich in Regionen stattgefunden haben, die gar nicht die entsprechende sportliche Infrastruktur haben, oder aber auch, wo man eigentlich sagen muss, macht das von den klimatischen Bedingungen her Sinn, es dort stattfinden zu lassen und so. Und auf der anderen Seite haben wir Ausschreibungsverfahren, ja, die es gibt, ne, wenn ich mich bewerbe als Austragungsort für Olympische Spiele, wo eigentlich Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Und dann hat man da die Kraft von Bildern, über die dann viel gestritten wird, wenn dann irgendwie Fußball in klimatisierten Stadien in der Wüste gespielt wird oder wenn irgendwie Olympische Spiele in einer Region damals in China stattfinden, wo so gut wie nie Schnee liegt. Was denken denn da die Sponsoren drüber? Also sehen die das kritisch? Also weil es sind jetzt auch viele große Ereignisse mit Diskussionen begleitet gewesen von abnehmendem Zuschauerinteresse. War das die richtige Wahl des Standorts? Was denken da die Sponsoren? Haben die Sorge, dass das ihrer Marke schadet?
Ja, also auch in unserem Mitgliederkreis wird diese Ambivalenz gesehen, die einfach offensichtlich wurde in den letzten Jahren. Ich glaube, wenn man in die Zukunft schaut, ändert sich schon wieder einiges. Nehmen wir mal die Olympischen Paralympischen Spielen. Die finden jetzt 26 in Mailand, 28 in L.A., ich glaube 30 wieder in Frankreich, 32 in Brisbane und 34 in Salt Lake City statt. Das sind dann schon wieder auch Austragungsorte, wo bestimmte Themen, die in der Vergangenheit kritisiert wurden, sicherlich nicht mehr offensichtlich sind. Wie sich der König Fußball verhält, das bleibt natürlich etwas fraglich mit den Vergaben, die jetzt kommen. Und weil du auch danach fragtest, ob unsere Marken das beschäftigt, ja, natürlich, weil keiner will mit negativen Schlagzeilen konfrontiert werden. Und gerade im Gegenteil, also die Unternehmen geben so viel Geld im Sponsoring aus, um beispielsweise einen positiven Image-Transfer zu erzielen. Und deswegen ist es umso wichtiger, eben diese Reputationsrisiken gering zu halten. Und das muss dann am Ende jedes Unternehmen auch individuell entscheiden, ob sie eben dieses Reputationsrisiko das, oder ein vermeintliches, das sich ergeben könnte, ob sie das eingeben oder ob sie dann eben auch Abstand davon halten. Denn ich meine, die Auswahl von einer Partnerschaft ist ja auch immer beidseitig. Also sowohl kann ein Sponsor sich überlegen, ob er mit dem Rechtehalter in eine Verbindung reingeht, aber genauso kann auch ein Rechtehalter sich überlegen, ob er mit dem Sponsor in eine Verbindung eingeht. Ne? Also das ist ja beidseitig eine Partnerschaft.
Klar, klar. Und ich meine, ich finde, die gerade bei diesen Nachhaltigkeitsthemen, die Macht der Bilder ist schon unglaublich. Ne? Du sagst gerade, man gibt viel Geld für Sponsoring aus, was ja Kommunikation ist, mit dem man eine Marke positiv besetzen will. Und dann hat man die Kraft der Bilder, die tagtäglich ausgestrahlt werden und die unglaublich ist. Plus natürlich eine gewisse mediale Berichterstattung darüber. Da kann man ja fast gar nicht gegen ankommunizieren. Also von daher muss es doch eigentlich eine hohe Relevanz für die Sponsoren haben, oder?
Hat es auf jeden Fall, ja.
Wenn ich jetzt als Sponsor, du meintest ja gerade, jeder kann sich's aussuchen, in welche Partnerschaft man eingeht. Das heißt, ich hätte jetzt als Sponsor auch die Möglichkeit zu sagen, bei diesem Event möchte ich eben nicht auftauchen, weil es meiner Reputation schadet. Was sind denn noch andere Hebel, die vielleicht jetzt auch die Gemeinschaft der Sponsoren beziehungsweise eben ihr auch als Organisation habt und dabei Verbänden, gegebenenfalls vielleicht langfristig sogar substanzielles Engagement zu mehr Nachhaltigkeit hinzubewirken?
Also es gibt mittlerweile einige Sponsoren, die ganz dezidiert Ziele bei den Rechtehaltern einfordern. Und das muss das Unternehmen, das den Vertrag schließt, mit dem Rechtehalter natürlich selber tun. Ne? Und da gibt es schon einige, die das auch sehr erfolgreich machen.
Wir haben jetzt gerade viel über die Negativbeispiele gesprochen. Jetzt sitzen wir hier, während gerade die Olympischen Spiele in Paris stattfinden, die ja in meiner Wahrnehmung zumindest wirklich viel Beifall für ihre Integration in die Stadt plus die Nutzung vorhandener Sportstätten nutzen. Deshalb eine positive Frage zum Schluss. Haben die Pariser Olympischen Spiele auch in puncto Nachhaltigkeit die Chance zum positiven Gegenentwurf?
Ja, also ich teile eure Leidenschaft. Ich bin auch mittendrin und nicht nur ehrlicherweise abends dabei, sondern gucke auch gerne mal tagsüber bei einer wichtigen Entscheidung zu. Und ja, also ich meine, die Eröffnungsfeier als auch die ganzen Maßnahmen, die jetzt schon in der Umsetzung sind, die lassen erahnen, dass die Olympischen und auch die Paralympischen Spiele in Paris ein positives Akzente setzen werden. Also ich finde, allein schon herausheben kann man die gleiche Anzahl an männlichen und weiblichen Athletinnen, die verstärkte Sichtbarkeit von Athletinnen in der Berichterstattung, auch was in den Medien passiert, eben sehr viel mehr weibliche Kommentatorinnen und weibliche Stimmen, die eben auch dass auch Männer, die das fundamentale Know-how über dann die Frauenteams haben, da ist wahnsinnig viel geschaffen worden. Die Sichtbarkeit von der LGBTQI+-Bewegung während der Eröffnungsfeier. Also ich glaube, da ist wirklich viel schon gesetzt worden, jetzt zu den Olympischen. Und ich freue mich einfach wahnsinnig auch, was für dieses ganze Inklusionsthema auch nochmal bei den Paralympischen Spielen passiert. Da glaube ich, ist noch einiges im Köcher, worauf wir uns echt freuen können. Und das ist ja im September dann nochmal ein paar Tage lang. Das wird, glaube ich, auch echt Zeichen setzen.
Und um da nochmal den Bogen zu deinem ganz am Anfang genannten Punkt Digitalisierung zu schließen, das fällt mir jetzt gerade immer wieder auf, dadurch, dass die Übertragung letztendlich wirklich von jeder Sportart zu jeder Tageszeit, wie du schon gesagt hast, man kann tagsüber mal live eine Entscheidung mitverfolgen, man kann aber auch abends alles nachschauen. Dementsprechend haben wir jetzt wirklich die breite Masse auch die Bühne bekommen und haben jetzt hier auch noch mehr Chancen, sich zu präsentieren. Und das finde ich ganz klasse tatsächlich auch an den Spielen dieses Jahr.
Das stimmt. Also ich glaube, ich habe auch jede Medaille von dem deutschen Team. Ich kann also nicht jede Medaille, weil dann würde ich, glaube ich, nichts mehr anderes machen, aber vom deutschen Team auf jeden Fall nochmal nachgeguckt und kann auch nur empfehlen, das an manchen Stellen nochmal zu machen, weil das waren zum Teil so hauchdünne Entscheidungen und da merkt man einfach, wie man so schön mit diesen Sportlerinnen, die echt ihr ganzes Leben dafür geben, mitfiebern kann und dass sie dann Olympiasiegerinnen werden am Ende, ist einfach gigantisch.
Das nehme ich jetzt mal ganz dankbar als Schlusswort, weil wir nämlich geradezu eine Punktlandung auf einer Stunde machen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn der euch gefallen hat, was ihr hört, dann liked und abonniert uns doch bitte. Grüne Wiese, der Podcast von Same. Und wenn ihr Lust habt, dann gebt uns doch auch eine Bewertung oder schickt uns eine Kritik. Infos und Links zum Beispiel zur S20 findet ihr in den Shownotes, wie üblich. Und wenn ihr unseren SAME-Newsletter abonnieren wollt, dann auf saim.de/newsletter. Da kriegt ihr dann auch jedes Mal die Info, wenn der nächste Podcast kommt. Ich danke euch allen, ganz speziell Jana, dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Ich fand super Einblicke, die ich hier bekommen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht, wie viel sich da tut. Also wir waren ja heute so ein bisschen in der Belagerungs- und Nörgelsituation, hatte ich ein bisschen das Gefühl, aber eigentlich, da tut sich schon viel, aber es kann sich noch mehr tun, oder?
Absolut. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht mit euch.
Danke auch an Maike und Lotte.
Danke an euch, danke ganz besonders an Jana. Und ich kann sagen, ich gehe hier heute wirklich weniger kritisch raus, als ich reingegangen bin. Also tausend Dank für deine Zeit und die spannenden Informationen.
Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir werden die letzten Tage von Olympia, glaube ich, noch nutzen, um einige Entscheidungen anzuschauen.
Heute.
Oh ja. Und die Paralympics nicht vergessen.
Absolut.
Grüne Wiese, der Podcast von SAME. Consulting by Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.